Moin, Herr Ried.
Moin, Herr Herzberg. Alles Gute im neuen Jahr.
Oh ja, danke schön. Ihnen auch. Haben Sie die Zeit schön verlebt zwischen den Jahren? Sind Sie überhaupt gut ohne mich ausgekommen?
Ich habe es gerade so geschafft. Allerdings war ich auch ein bisschen beschäftigt wegen der Hochwasserlage. Das hat uns schon noch ein bisschen in Atem gehalten, gleichwohl das ja alles doch am Ende hier relativ gut gehandelt werden konnte.
Die Feuerwehr hat das beschäftigt?
Oder nee, tatsächlich den Bauhof. Also den der Bauhof ist zuständig, die Pegel zu kontrollieren. Und dann haben wir so einen Eskalationsplan sozusagen. Also wenn dann ein bestimmter Pegelstand erreicht ist, dann muss das und das und das passieren. Und glücklicherweise haben wir nie einen Pegelstand erreicht, der jetzt den Einsatz der Feuerwehr erfordert hätte. Ich glaube, die Feuerwehr ist einmal ausgerückt, um den Keller leer zu pumpen. Das war's.
Und Wie ist es gekommen? Liegt das an einem guten Management, dass hier Wasser gut abgeführt wird? Weil die Lahn hatte extrem hohes Wasser. Die hatte Meldestufe 3 sogar erreicht.
In Marburg?
Ja, in Marburg, das stimmt. Die Meldestelle, es gibt keine hier in der Ecke. Es gibt die in Marburg, aber wenn man hier auch spazieren gegangen ist an der Lahn, ist es über die Felder so gegangen.
Ja. Also Meldestufe 3 könnten wir schon auch erreichen. Das hat ja, wie gesagt, was mit den Pegelständen zu tun.
Aber haben wir hier eine Messstelle? Es gibt so eine Karte über die Hochwassergeschichten und die Meldestellen und hier ist nur Marburg und Kölber hat keine.
Wir haben 6 Pegel, die wir kontrollieren, also 2 sind ganz
also
wichtig dabei.
Man geht ja, hingucken, ja.
Das wirklich mit, genau. Das ist etwas, was wir, das haben wir auch schon besprochen, innerhalb des Bauhofs jetzt auch ändern wollen, dass wir zumindest die 2 wichtigsten Pegel, also das ist am Kölber Eck und am Pfuhl, dass wir die voll technisieren, dass man die sozusagen, dass die automatisch melden. Es hat trotzdem, muss man immer sagen, muss jemand auch gucken, was da genau passiert, weil es verändert sich auch in den Flussbetten, in der Landschaft immer irgendetwas. Mhm. Und ein Pegelstand von x Metern vor 20 Jahren ist was anderes als derselbe Pegelstand heute, der wirkt sich ganz anders aus. Und was richtig ist, es standen viele Flächen unter Wasser. Das war in der Regel, also klar, an den Flüssen ist das aus den Flüssen übergetreten. Wo keine Flüsse sind, ist das sogenannte Qualmwasser. Das kommt von unten hoch, einfach weil der Wasserstand im Boden so hoch kommt. Aber das ist auch für so vorgesehen, dass diese Flächen überflutet werden. Das Wasser muss ja irgendwo hin.
Ich wollte mich nicht beklagen. Ja,
und um dir klar zu sagen, das sieht irgendwie spektakulär aus. Ja. Aber das ist genau das, was passieren soll, damit das Wasser aus der bebauten Ortslage rausbleibt. Und das hat gut funktioniert.
Wir könnten es nur noch ein bisschen besser machen, dass wir eine einheitliche Fläche haben, die jetzt, wenn sie zugefroren ist, zum Eislaufen freigegeben wird.
Genau, also das, Sie können sehr gerne den ersten Kölber Eislaufverein gründen, der sich dann um so etwas kümmert.
Vorsitzender, Herr Ried.
Mit Eislaufen haben wir nichts am Hut. Also optisch war das natürlich schon recht beeindruckend. Trotzdem muss man sagen, klar, wir haben das relativ engmaschig hier kontrolliert, haben Schleusen mal auf und zu gemacht, haben die Gräben regelmäßig kontrolliert, dass die nicht zu voll sind. Und dadurch sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen, jedenfalls besser, kann man sagen, als sowohl Lahnaufwärts als auch Lahnabwärts. Also es hat bei uns mit den Retentionsräumen so gut funktioniert, das war auch erstmal gut zu wissen. Trotzdem, wir werden das mit Feuerwehr, Bauhof und Verwaltung alles nochmal nachbesprechen und mal gucken, wo wir noch ein bisschen nachjustieren können, um es noch besser zu machen. Und dann sind wir auf das nächste Mal wieder noch besser vorbereitet.
Wenn wir automatische Pegelmessungen hier haben, könnten wir doch in Richtung Smart City gehen, oder? LoRaWAN und sowas, dass wir hier alles...
Ja, das könnten wir alles tun.
Ich habe schon oft gedacht, wir bräuchten ein paar Sensoren in Köln verteilt und dann könnten wir hier ein paar Sachen besser monitoren.
Ja, das könnten wir auf jeden Fall. Die Schwierigkeit ist nur, gerade schon mal kurz angedeutet, das misst ja, sagen wir mal jetzt einen Pegelstand oder sonst irgendetwas, aber was das daraus dann für Konsequenzen zu ziehen sind... Das kann einem das System ja nicht sagen. Das
klar, aber da trainieren wir dann eine KI noch dazu.
Ach so.
Ja.
Ja gut, Herr Herzberg, dann haben Sie ja jetzt Ihr Projekt für 2024 schon gefunden.
Ja, dann brauchen wir nur noch Geldmittel, ne?
Ja, das ist auch Ihr Problem.
Ach, Herr Ried, so wird das nichts. Warum wir hier eigentlich sitzen, bevor wir uns hier völlig verplaudern über Hochwasserpegel. Es gibt die nächste Sitzung der Gemeindevertretung und zwar am 29.01.2024. Das ist ein Montag. Die findet statt in Kölbe in der Gemeindehalle oben am Friedhof um 19.30 Uhr.
Genau.
Bevor wir loslegen, Herr Ried, sollen wir noch ein bisschen über die Vergangenheit reden?
Ja,
Also weil Tagesordnungspunkt 1, den können wir ja sonst wieder strecken, den können wir ja diesmal mit der Vergangenheit. Also 2023 jetzt vorbei. Mhm. Und wir haben eben mal so durchgeschaut, man könnte vielleicht mal clustern über so verschiedene Themen, ja, die es da so gibt. Klima, Infrastruktur, Pflichtaufgaben, Dorfentwicklung, Sicherheit, Regulation. Mhm.
Sind ja auch alles Dinge, die so weitergeführt werden. Also es ist ja zwar das Jahr beendet, aber diese Vorgänge sind ja deshalb nicht einfach alle beendet.
Ja, zum Beispiel das Thema Klima wird, darum sind es eher auch so diese Sektoren, die das gruppieren. Genau. Das Thema Klima wird nicht vorbei sein. Wir haben auch in Radio Kölbe Anfang 2023 mal eine Episode gemacht zum Thema Klima.
Genau.
Was macht die Gemeinde eigentlich zum Thema Klima und was haben wir so in 2023 in der Richtung gemacht?
Wir haben in 2023 tatsächlich ziemlich viel gemacht. Wahrscheinlich viel mehr, als man aufzählen könnte, wenn man jetzt einfach so gefragt würde, was machen die eigentlich? Weil das häufig ganz viele kleine Dinge sind. Also wir haben in Sachen Mobilität ziemlich viel gemacht. Das Markanteste ist vielleicht, dass wir das Nahverkehrskonzept erarbeitet haben. Da wird jetzt bald der Plan kommen, der sich daraus entwickelt, um auch dort Verkehr sozusagen ein bisschen besser zu steuern, die Verkehrsflächen perspektivisch so zu entwickeln, dass die eben für auch den nicht motorisierten Verkehr attraktiv und sicher sind. Wichtiger Aspekt dabei.
Wenn Sie Verkehr sagen, denke ich lustigerweise auch immer an unsere Straßenbeleuchtung, die ja auch in ihrer auch Umstellung gemacht. Auf LEDs genau. Zunehmend auch nachhaltiger.
Haben wir ja gerade zum Ende des Jahres 23, war ja auch ein Beschluss der Gemeindevertretung, haben wir nochmal, ich glaube bei insgesamt waren es jetzt 40 Straßenlaternen, die Köpfe getauscht, also haben die auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Das machen wir sowieso sukzessive weiter. Wir haben ziemlich viel Bäume gepflanzt tatsächlich. Ersatzpflanzungen, aber auch Neupflanzungen gemacht. Wir hatten noch so eine schöne Aktion mit den Kindertagesstätte in Schönstadt, hauptsächlich da im Wald und haben da Bäume gepflanzt. Also da haben wir schon ziemlich viel gemacht.
Es wurden noch Paladesäulen gepflanzt.
Paladesäulen wurden gepflanzt, genau. Die stehen jetzt an verschiedenen Orten. Es kommt noch eine weitere von der Energiemauer Bienenkopf. Und dann haben wir tatsächlich, obwohl das jetzt auch nicht die, also absolut gesehen nicht die Riesenzahl an Ladesäulen ist, haben wir trotzdem im Verhältnis zu den Fahrzeugen und zu den Menschen, die hier leben, doch ziemlich viele. Also da sind wir sicherlich irgendwo im oberen Fünftel oder so, wenn im Landkreis guckt. Aber auch da werden wir gucken, wenn es weitere Standorte gibt, die sich anbieten und das umsetzbar ist, dann werden wir auch da noch ein bisschen weiter gehen. Also ja, wir haben, ja, das hatten wir vor ein paar Monaten vielleicht, glaube ich, schon mal gesagt, hier den Vorplatz des Rathauses, also den seitlichen, wenn man so will, Richtung Bahnhof. Und die Straße, die dahin führt, die haben wir ja erworben von der Deutschen Bahn. Wir werden dann da auf dem einen Teil noch Radabstellanlagen machen. In Bürgeln werden auch Radabstellanlagen gebaut. Einfach um es bequemer zu machen mit dem Rad zum Bahnhof und dann den Wechsel aufs andere Transportmittel im ÖPNV zu erleichtern. Also das sind alles so Dinge, die wir in dem Bereich tun. Das ist nicht alles, wie gesagt, nicht so ganz spektakulär auffällig, aber glaube ich, so viele, viele kleine Rädchen, die dann am Ende eben einen relativ großen Effekt machen.
Ja, wir müssen ja auch sehen, wir können ja nur im Rahmen dessen auch handeln, was so eine Kommune verantworten kann und umsetzen kann.
Ja, und das ist eben, sieht man an diesem Themenkomplex sozusagen eigentlich ziemlich gut, das ist häufig gar nicht so viel. Aber wir haben einen großen Solaracker jetzt in Retterhausen am Netz. Das ist auch letztes Jahr passiert. Und,
ich habe die Tage noch umlaufen. Ich bin einmal drumherum gelaufen. Das ist ja ein Riesengebiet. Also es ist ein Riesenareal. Ich kann die Peakleistung, weiß ich nicht mehr, aber es waren irgendwie um die 2700 Haushalte um die Ecke, die pro Jahr damit potenziell versorgt werden.
Das sind ja rund 7 Hektar Fläche, die mit Paneelen belegt sind und so Pi mal Daumen kann man ja sagen, der Hektar macht heute so ungefähr Megawatt-Peak sowas. Aber das muss man mal gucken, wie sich das dann genau entwickelt. Wir werden auch in dem Bereich mit Sicherheit dieses Jahr noch weitermachen, also auch was die erneuerbaren Energien oder die Erzeugung Energie aus erneuerbaren Quellen angeht, sind wir auch noch nicht fertig. Wir wollen ja zumindest rechnerisch bis 2040 die Autarkie schaffen, also das quasi alles, was verbraucht wird.
Das ist schön, ja.
Ja, praktisch geht das ja aus gesetzlichen Gründen nicht. Also ich kann ja nicht in Kölbe nur den Strom sozusagen zur Verfügung stellen, der in Kölbe produziert wird. Das wird nicht funktionieren. Jedenfalls nach den zeitrechtlichen Regelungen geht das nicht. Aber Wärme, Das ist ja eigentlich noch das große Thema. Da haben wir letztes Jahr einen riesen Schritt gemacht, indem wir den kommunalen Wärmeplan beauftragen konnten, dessen Ergebnisse wir jetzt so die nächsten 2-3 Monate erwarten. Und wir sind ja auch sowohl in Rettehausen als auch jetzt schon in Bürgeln dabei, Nahwärmenetze zu beplanen mit der Bürgerschaft zusammen. Und das werden wir in 2024 auch für Kölbe tun und übrigens auch für Schwarzenborn.
Und man sieht, diese Themen sind auch sehr stark miteinander verwoben, weil da sind wir auch gleich bei Infrastruktur, genau. Weil solche Themen haben natürlich auch was mit Infrastrukturen zu tun. Ja. Was gibt es noch zu den Infrastrukturen? Wir haben Glasfaserstraßen und Gebäude haben wir, wie zum Beispiel Feuerwehr.
Ja, also Feuerwehr, das ist ja
Grundschule.
Feuerwehr und die erstmal die Kindertagesstätte in Schönstatt, das sind ja so Dauerthemen, die durchlaufen. Also ich kann das nur mal wiederholen, weil das wirklich wichtig zu wissen ist. Wir haben 3 Feuerwehrgerätehäuser und eine Kindertagesstätte in irgendeiner Art und Weise baulich zu erneuern oder zu ertüchtigen. Und das treiben wir parallel voran, weil wir sozusagen keinen jetzt quasi auf die ganz lange Bank schieben wollen. Das machen wir auch, das funktioniert auch relativ gut. Ich weiß, dass dann der eine oder andere denkt, das dauert irgendwie alles viel zu lange. Ja, das sind aber auch Dinge, die wir nicht beschleunigen können, weil Planungsprozesse nun mal so dauern, lange dauern, wie sie dauern. Das ist die eine Geschichte. Straßen machen wir ja gerade grundhafte Sanierung hier im Ortsteil Kölbe. Wir haben einen Straßenendausbau, einen neuen von einer kleinen Straße in Schönstatt für dieses Jahr im Plan. Also Haushalt ist ja noch nicht beschlossen, aber da steht das zumindest so drin.
Zumindest ist das ein Thema, egal wie es beschlossen wird, es sind Themen, die immer weitergeführt
das
werden.
Das genau, wird immer weitergeführt. Und was Glasfaser angeht, da werden ja in Bürgeln und Kölbe sitzen ja die großen Verteileinheiten, sagen für die Ortschaften, für Schönstatt, Rettehausen und Schwarzenborn. Die sind ja in diesem sogenannten Graue Fleckenprogramm. Das ist dann vom Bund und vom Land geförderter Ausbau. Da wird irgendwann eine Entscheidung getroffen, in näherer Zukunft, wer den Zuschlag bekommt für diesen Ausbau in unserem Bereich. Und dann wird es da auch irgendwann losgehen. Ob das dieses Jahr dann schon ist oder erst nächstes Jahr, das wissen wir nicht. Das müssen ja die Firma, die den Zuschlag erhält, letzten Endes sagen. Ja, also da wird sich auch was tun auf jeden Fall.
Also wir haben Klima, verwebt sich irgendwie mit Infrastruktur. Infrastruktur verwebt sich mit Pflichtaufgaben.
Genau.
Wer zum Beispiel unsere Feuerwehr-Episode gehört hat, weiß, die Feuerwehr gehört zum Beispiel dazu.
Genau.
Und dass wir funktionierende Kindergärten haben, auch eine Schule, die muss ja auch angeboten werden.
Ja, also
in irgendeiner Form, aber
ja. Ja, also wir haben 3 Grundschulen im Gemeindegebiet, in Kölbe, in Schönstatt und in Bürgeln. Und jetzt, das ist gleich schon ein leichter Schwenk zur Tagesordnung, dann der Sitzung am 29. Da wird es auch um den Grundschulstandort in Bürgeln gehen.
Da sprechen wir dann gleich nochmal
drüber. Genau.
Und wenn wir schon bei Pflichtaufgaben, Infrastruktur und Klima, da gibt es auch so ein anderes schönes Thema, die Dorfentwicklung.
Genau.
Uns beschäftigt.
Dorfentwicklungsprogramm auf der Basis eines kommunalen Entwicklungskonzeptes, das wir ja auch im letzten Jahr anerkannt bekommen haben. So haben es eingereicht, letztes Jahr haben es anerkannt bekommen und jetzt ist das erste Umsetzungsjahr. Die Steuerungsgruppe hat sich ja konstituiert und arbeitet auch. Nächste Woche Dienstag trifft sich das nächste Mal. Da wird es um den Zeitkosten- und Finanzierungsplan der kommunalen Maßnahmen im Dorfentwicklungsprogramm gehen. Und das wird man im Haushalt natürlich auch merken. Entwicklungsprogramme sind sehr, sehr gut in vielerlei Hinsicht. Sie kosten auch Geld. Also wir kriegen ja nicht alles bezahlt, müssen wir selber bezahlen. Das wird sich dann deshalb auch im Haushalt entsprechend wiederfinden. Und da haben wir einige schöne Projekte in allen Ortsteilen, jetzt, die wir die nächsten Jahre umsetzen wollen, denke umsetzen werden. Und da wird es dann dieses Jahr losgehen.
Und dann haben wir noch den großen Teil, den man vielleicht manchmal gar nicht so wahrnimmt, aber unsere gesetzgeberische Kraft im Sinne von Regelung ja. Und also Ordnung und Satzung,
genau.
Die also, werden auch immer wieder Thema sein.
Mit Sicherheit, also Satzungen sind ja quasi die Gesetze auf der kommunalen Ebene, dann gibt es auch noch die Verordnungen auf der kommunalen Ebene.
Wir haben zum Beispiel Friedhof gehabt,
genau.
Wir haben die Hunde-Geschichte gehabt.
Ja, die kommt jetzt noch.
Ja, ich find, also hat
der
schon
Auftrag
angefangen.
Dafür genau, sozusagen, ja. Haben wir letztes genau. Jahr bekommen. Jetzt genau. Werden wir in der nächsten Sitzung über die Hundesteuersatzung sprechen.
Haben wir mit Wasser gehabt, ne? Wasserschutz.
Genau, Gefahrenabwehrverordnung, Trinkwassernotstand. Ja. Das war so ein wichtiger Punkt letztes Jahr auch. Und
wird uns auch die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, die auch wieder zum Teil mit Klima zu tun haben.
Ja, und also mit Klima, auch mit Löschwasser letzten Endes und ja, auch mit der Frage überhaupt, wie unsere gesamte Vegetation sich entwickeln kann. Also Wir haben jetzt ja gerade angefangen, beim Hochwasser hat man gesehen, das ist, aus dem Boden kam das Wasser raus, aber das ist im Sommer halt genau umgekehrt sozusagen. da müsste es eigentlich in den Boden rein und müssen wir mal schauen. Also ich glaube, wir haben da schon die wichtigen und richtigen Instrumente, um das zu steuern, wo wir steuern können und müssen das allerdings auch immer weiterentwickeln und einfach auch beobachten. Ne? Also man hat gesehen, dieses Jahr war ja auch anders als die Jahre davor, was Trockenheit und Niederschläge und so weiter anging. Das wird schon eine bleibende Herausforderung einfach sein, sich das wirklich im Auge zu behalten und dann auch entsprechend zu reagieren.
Ja, dann kommen wir mal wieder zurück zu unserer Tagesordnung. Ja. Also wer es später eingeschaltet hat, bei dem Podcast irgendwie absurd, ne? Die Vorstellung, früher beim Radio früher war das so.
Ja, genau. Für die Hörer, die gerade dazugekommen sind.
Wir sprechen also eigentlich über die Tagesordnung der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung und kommen jetzt mal, nachdem wir diesen Vergangenheits- und Zukunftsausblick gemacht haben, was uns also so alles beschäftigen wird, zum Tagesordnungspunkt 2, die Beantwortung von Anfragen. Da gibt es eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Windräder in der Gemeinde Kölbe. Haben wir noch nicht, ne?
Nee, haben wir noch nicht. Die Anfrage zielt darauf, ginge das denn überhaupt und gibt es da irgendwelche Vorüberlegungen? Und da werden wir eine entsprechende Antwort vorbereiten. Es gibt eine Untersuchung, das ist jetzt schon, weiß nicht, 11 Jahre, glaube ich, alt, wo das denn in Kölbe theoretisch überhaupt ginge. Und dann war, glaube ich, auch noch die Frage, wie kann die Gemeinde sozusagen fördern oder gibt es da Fördermittel für und so weiter. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen schlauer machen, aber da können wir auf jeden Fall was zu sagen.
Also falls es mal sowas gibt, könnte man eine Menge Ladesäulen da drumherum machen, ne? So im Kreis.
Problem ist natürlich, also das Windrad hat ja gegenüber der Solarzelle den Vorteil, dass der Wind auch nachts weht. Und das auch da dreht, aber der Strom muss ja auch abgenommen werden. Ne? Und das ist immer die Frage, sind die Einspeisekapazitäten ausreichend? Was für einen Speicher arbeitet man da, um das auch ein bisschen zu regulieren? Also das ist bei der Windkraft sicherlich nicht wesentlich komplizierter als jetzt bei so einem Solaracker zum Beispiel, aber es ist halt anders.
Ne? Ja, und ist eben anders. Ne?
Ich vermute, dass wir es nicht schaffen werden, durch eine entsprechende Anzahl von Ladesäulen, um ein möglicherweise zu errichtendes Wind hat, darum genug Stromabnahme zu erzeugen in der Nacht.
Wie ist es mit Mühlrädern in der Lahn, mit denen wir Strom erzeugen könnten?
Also Wasserkraft ist eigentlich bei den Wasserständen, die wir so haben, eigentlich nicht wirtschaftlich zu betreiben. Also wir haben ja noch entlang des Roten Wassers noch so vereinzelt tatsächlich Stromerzeugung, also im privaten Bereich aus mit entsprechenden Turbinen. Das geht teilweise noch, teilweise wird das aber auch aufgegeben. Also das ist, glaube ich, nicht sinnvoll, da an die Stromerzeugung aus Wasserkraft zu denken. Dann könnte man eher daran denken, aus dem Wasser Wärme zu entziehen, um das in ein Netz einzuspeisen. Das geht ziemlich gut.
Mhm. Das ist auch eine interessante Lösung. Wenn es alles wärmer wird, holen wir uns die wieder raus, die Wärme.
Genau.
Und Strom, ja. Gucken wir mal. 10 Jahre, also werden wir frühestens darüber nochmal diskutieren, ne?
Ich denke, dass wir da noch häufiger drüber diskutieren werden. Aber vielleicht gibt es in 10 Jahren dann auch die richtige Lösung. Ja, früher, ja.
Ja, ja. Dann Tagesordnungspunkt 3. Bericht aus dem Gemeindevorstand. Sie werden wie immer mauern. Genau. Sie haben sich, das ist zu weit hin, ne?
Ja.
Noch 3 Wochen, da haben Sie noch nicht
die Arbeit Liste voll, in der ne? Verwaltung ist derartig dynamisch, dass ich immer erst kurz vorher quasi den Stand auch wirklich festzurren kann.
Okay. Dann gibt es mit Tagesordnungspunkt 4 weitere Berichte. Fangen wir mal an mit 4.1. Ach, da habe ich mich gerade verlesen. Okay. Mit 4.1, also es ist nur ein weiterer Bericht, der im Augenblick vorgesehen ist. Bericht über den Erledigungsstand der Beschlüsse der Gemeindevertretung in der 12. Wahlperiode. Und 12. Wahlperiode ist die seit 2021 und die wird bis 2026 reichen. Also Sie werden natürlich nur bis 2024 jetzt berichten, gerade eben 24 angeknabbert.
Ja, beziehungsweise das auch nicht, weil es gibt ja aus 24 noch keinen Beschluss der Gemeindevertretung, da können wir noch nichts sagen. Ja, aber was seit 21 oder seit der Neukonstituierung der Gemeindevertretung in 21 passiert ist, das haben wir auf der Liste und das werde ich auch in der gebotenen Ausführlichkeit dann darstellen, was wir da jeweils gemacht haben, wie genau der Stand ist.
Sie könnten ja über die vergangenen 2 Jahre davor, vor 23, könnten wir ja Radio Kölbe abspielen.
Ja, das haben wir schon mal gemacht.
Genau. Ne?
Gut, da ist es natürlich jetzt ein bisschen weitergegangen. Also
genau, Sie brauchen ja eigentlich nur den Rest jetzt weiter zu erzählen.
Ja.
Ja. Okay, ist doch super. Tagesordnungspunkt 5. Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Kölbe für das Haushaltsjahr 2024. Investitionsprogramm von 23 bis 27. Ist er denn fertig?
Ja.
Ja?
Ja. Ist fertig.
Lange Zeit war es ja ein Problem, zum Teil auch aus Personalgründen, Krankheitsstand und sowas. Und jetzt ist er fertig.
Er ist fertig.
Mögen Sie schon was verraten, damit man mit Radio Kölbe on top auf allem ist?
Also es ist mit Sicherheit, falls für meine Amtszeit hier kann ich das sagen, der schwierigste Haushalt. Der wird nicht so sein, also er ist nicht ausgeglichen, der wird auch nicht ausgeglichen sein. In allem, was wir jetzt wissen, es sei denn, ich meine, wir hatten ja für den Haushalt 23 kam ja ganz kurz vor Schluss noch eine freudige Nachricht rein, die den Ausgleich herbeigeführt hat. Mhm. Das zeichnet sich jetzt nicht ab. Das heißt, wir werden mit einem Defizit, werde ich den Haushalt einbringen. Und wir werden sicherlich nicht drum herum kommen, um den Haushalt überhaupt genehmigungsfähig zu bekommen, auch an unserer Einnahmensituation etwas zu verändern. Aber
wenn das politischer Wille ist.
Ich sage ja nur, was die Vorgaben sind, was dann die Gemeindevertretung macht, das kann sie völlig frei entscheiden. Wenn sie das nicht möchte, dann ist das auch in Ordnung. Dann müssen wir halt mit den Konsequenzen auch leben. Aber wenn wir das so tun, und das ist das Wichtigste für mich dann, und das werde ich dann wir müssen ja auch eine Finanzplanung mittelfristig machen, bis 27 jetzt, wird man sehen, dass wir in den kommenden Jahren mit diesen Vorgaben, diesen Vorschlägen, so muss ich eigentlich sagen, den Haushaltsausgleich immer schaffen werden.
Wieso können Sie das schon vorhersagen?
Wir haben ja Orientierungsdaten, was Steuereinnahmen und so weiter angeht. Das ist natürlich immer so ein bisschen volatil. Wir haben, was die Gewerbesteuer angeht, sehr, sehr vorsichtig geplant. Also damit wir nicht in unserer Planung schon so stark abhängig sind von Veränderungen, von starken Veränderungen möglicherweise auch. Und wenn wir das alles so im Auge behalten und da sehr vorsichtig planen, dann kann man sehen, wie sich das so bei uns entwickelt, dass wir dann, weil wir auch jetzt ein Jahr haben, das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir kriegen ja noch mal weniger Schlüsselzuweisung vom Land. Das ändert sich ab nächstem Jahr und wir zahlen noch mehr Kreis- und Schulumlage, obwohl die gar nicht erhöht worden sind vom Landkreis, aber wir zahlen trotzdem mehr, weil unsere Steuerkraft so hoch ist. Und das ist eben so ein bisschen, das hatten wir schon ein paar Mal, so ein bisschen der Fluch in dem System. Ne? Wenn man gut ist, dann, oder ich könnte es jetzt fast biblisch sagen, ne? Wer viel hat, von dem wird auch viel gefunden genommen. So ist es halt dann in dem Fall auch.
Aber es ist
das wird sich dann umdrehen im nächsten Jahr.
Es ist ja gut, wenn man, Sie sagen so schön, wenn man gut ist, aber man braucht nur einen Peak und dann wird man schon dafür bestraft.
Genau, ne? Das ist eben so ein bisschen das Problem und nächstes Jahr wird sich das umkehren. Wir haben jetzt, wir hatten ja bis 23 ein schließlich sehr, sehr überdurchschnittliches Gewerbesteueraufkommen. Das bedeutet eben für 24, wir kriegen eben, wie gesagt, noch weniger Schlüsselzuweisungen, werden aber in diesem Jahr so ein hohes Gewerbesteueraufkommen nicht erreichen. Und das bedeutet, dass wir ab 25 eben tatsächlich wieder mehr Schlüsselzuweisungen kriegen und auch weniger Kreisumlage und auch weniger Schulumlage bezahlen, weil unsere Steuerkraft dann dadurch sinkt.
Mögen Sie nochmal erklären, wieso, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist, wir Handlungsschwierigkeiten haben, dass wir in unserer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind?
Also es ist ja so, ich meine, das ist ja wie ein Privathaushalt. Sie haben, also man will bestimmte Ausgaben tätigen und wenn man merkt, dass die Einnahmen geringer sind als das, was an Ausgaben getätigt werden soll oder getätigt werden muss, dann muss man ja gucken, wie man diese Lücke schließt. Und
ich möchte nur gerade betonen, der Vergleich funktioniert vielleicht für die Kommune, nicht aber für Land und Bund.
Nein, ja? Nee, die haben ja andere Instrumente, genau, ne? Um das zu regeln. Das gilt für die Kommunen. Ja. Und dann ist es so, dass man erstmal bei diesem Defizit, das muss man erstmal irgendwie ausgleichen. Wir haben noch buchhalterische Rücklagen, das reicht aus, um das auszugleichen, jetzt erstmal in der Planung. Und da muss man das Geld ja allerdings auch konkret haben, um das dann auszugeben. Das ist jetzt das Liquiditätsproblem, ne? Ich muss das auf dem Konto haben und das muss ich dann in einem defizitären Situation, muss ich das über Kredite machen. Jetzt ist aber auch zu beachten, Kredite dürfen wir nur aufnehmen für Investitionen. Also für Dinge, die wir sozusagen bauen oder anschaffen, die einen Wert darstellen.
Genau, die Wert zurückgeben.
Damit wir quasi für die Ausgabe des Geldes auch einen entsprechenden Wert bekommen. Mhm. Ich kann jetzt nicht einen Kredit aufnehmen, um konsumtive Ausgaben zu tätigen, also beispielsweise Gehälter zu bezahlen oder so. Mhm. Das muss immer sozusagen aus dem Lauf der laufenden Einnahmen gehen, weil man sonst sich natürlich irgendwie irgendwann in eine geplante Insolvenz manövriert. Und das machen wir natürlich auch nicht, dürfen wir auch gar nicht, mal ganz davon abgesehen. Und die Schwierigkeit ist eigentlich zu sagen, dass wir das Defizit, das wir haben, nicht einfach sagen können, gut, dann nehmen wir halt einen Kredit auf. So einfach ist das nicht. Man muss genau gucken, wofür ist denn dieses Geld eigentlich notwendig? Und kriege ich meine laufenden Ausgaben, das, was im Ergebnishaushalt dargestellt wird, denn über die Einnahmen finanziert? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich auf die Rücklagen zugreifen. Das ist jetzt für 24 der Fall. Dann muss ich auf die Rücklagen zugreifen. Und dann verliere ich natürlich einen Teil meiner Rücklagen und muss zugleich auch aufpassen, dass ich jetzt nicht noch mehr ins Defizit rutsche. Aber wir haben das jetzt so beplant, dass ich guten Gewissens das sozusagen so einbringen kann, weil wir bleiben dann trotzdem handlungsfähig und können, wie gesagt, wenn wir dann in die Zukunft schauen, ab 25 eine bessere Situation erwarten.
Nicht handlungsfähig zu sein hieße, dass uns das Land vorgibt, wie wir unseren Haushalt zu gestalten hätten.
Also wenn wir ein Haushaltssicherungskonzept benötigten, weil wir es irgendwie überhaupt nicht hinkriegen, dann müssten wir gegebenenfalls damit auch zum Regierungspräsidium gehen und die würden dann schon nochmal sehr genau durchgucken, was wir eigentlich machen. Und die würden dann auch vorschreiben beispielsweise, dass wir mehr erhöhen müssen bei Steuern und Gebühren oder dass wir in den freiwilligen Leistungen Dinge einfach streichen müssen. Wobei diese freiwilligen Leistungen ja gerade die sind, die eigentlich so das, die Lebensqualität in der Gemeinde ausmachen, wo man nicht so gerne ran will. Deswegen ist es schon sinnvoll und klug und wäre zumindest auch mein Vorschlag und Ansatz, das auf jeden Fall zu vermeiden. Aber dazu muss man vielleicht auch mal den einen oder anderen Beschluss fassen, der jetzt nicht nur Freude ins Gesicht zaubert.
Darf ich das ganz kurz mal mit Ihnen andiskutieren?
Ja, bitte. Ja,
wenn, also nur gerade, was das für politische Aussagen sind. Also wenn wir die Einnahmensituation für uns verändern, wie soll ich mal, weil Sie das gerade so schön nett gesagt haben, dann sind wir halt die, in Anführungszeichen mal die Bösen. Wir haben das dann verbrochen. Wenn wir das Land machen lassen, dann ist das eigentlich auch nicht ganz unfair, könnte man meinen, weil die geben uns auch zu wenig Geld.
Ja,
dann ist auch das Problem dorthin, wo man sagen kann, ja, ihr habt das so gewollt, ihr gebt uns zu wenig Geld. Und dann sagt ihr uns auch noch, wie wir das Ganze hier zu machen haben, wie wir die Einnahmensituation zu ändern haben. Dann können wir doch sagen, das ist doof.
Ja, wenn das die Position der Gemeindevertretung ist, kann man
das so machen. Ich wollte nur mal.
Aber nicht mehr sagen, das ist ja mögliche, das kann die Gemeindevertretung so entscheiden. Aber dann verliert man halt die eigene Steuerungsfähigkeit vollständig.
Klar,
das muss man klar sagen. Und dann, das ist definitiv so, werden wir in wesentlich höhere Erhöhungen bei den Abgaben kommen, als wir die jetzt geplant haben. Weil wir jetzt eben sagen, wir gehen bewusst mit einem Defizit rein, das aber so hoch ist, dass wir das noch selbstständig stemmen können und vermeiden sozusagen dadurch den aus Gießen, aus dem Regierungspräsidium dann eben den Schlag auf den Finger und sagen, nee, das macht ihr mal so nicht, sondern ihr macht jetzt Folgendes. Und dann, klar, muss die Gemeindevertretung das immer noch beschließen. Also das ist auch nicht so, dass das dann quasi angeordnet wird. Dann ist das einfach so. Nur, dann haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Dann haben wir nicht mehr alleine in Kölbe, in unseren Gremien, in unserer Verwaltung, die Möglichkeit, darüber zu bestimmen.
Haben wir die Möglichkeit, auch eine Bestimmung zu machen, wo wir sagen, ja, wir müssen das kurzfristig mal anheben, um diesen Handlungsspielraum uns zu erhalten und senken das sofort wieder ab?
Also theoretisch wird das ja jedes Jahr neu festgelegt, ja, wie hoch das jeweils ist, die Hebesätze oder die Gebühren oder wie auch immer. Klar kann man das machen, man muss, also das kann man auch auf ein Jahr mehr begrenzen. Man muss halt nur sehen, dass eine mittelfristige Finanzplanung halt schwierig zu machen ist, wenn ich die Einnahmensituation selber so und dann dauernd in eine gewisse Verunsicherung bringe. Weil ich ja am Ende nicht genau weiß, wenn die Gemeindevertretung diesem Jahr sagt, wir machen so einen Hebesatz und dann vielleicht nächstes Jahr wieder einen ganz anderen und dann im dritten wieder einen ganz anderen, dann ist das auch schwierig zu beplanen.
Unsere Zukunft ist so rosig. Dann wird's
uns wenn wir das so beschließen, wie wir das von der Verwaltungsseite aus vorschlagen werden.
Okay, ich verstehe. Okay, dann kalkulieren Sie aber auch mit den erhöhten Einnahmen und sowas dann für die Zukunft.
Wir setzen auf Kontinuität.
Ja. Okay. Das war richtig schöner Politiker-Sprech. Wir setzen auf Kontinuität. So war das ja gar nicht gemeint, Herr Ried. Ne? Man muss ja nur die Option mal durchdiskutieren. Ja.
Nein, es ist auch gut, dass wir das machen. Man muss einfach sagen, das ist einfach eine schwierige Angelegenheit. an der Stelle, dass man auch, muss man ja in der Öffentlichkeit mal Bevölkerung entsprechend vertreten können. Und dass das natürlich nicht die beliebtesten Entscheidungen sind, wenn man sagt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass mehr Geld in die Kasse kommt, weil wir auf der anderen Seite auch bei vielen Dingen nicht einfach so sparen können und vielleicht bei manchen Dingen auch gar nicht sparen wollen. Dann ja, muss man das ja auch vertreten können und da muss man einen sehr guten Mittelweg finden, um das eben so zu machen, dass man einerseits die Belastung, die zusätzlichen Belastungen möglichst gering hält, aber andererseits auch den notwendigen Handlungsspielraum bekommt. Denn letzten Endes muss man eins sagen, wir produzieren hier auf der kommunalen Ebene in der Daseinsvorsorge die grundlegenden Lebensstrukturen sozusagen und erhalten die Verkehrswege, die Leitung und so weiter und das kostet halt Geld. Auch die Feuerwehr, auch die Kinderdarstellung, das alles kostet Geld und das muss irgendwo herkommen. Und klar, wir sind dann halt die, die am Ende der Bevölkerung sagen müssen, ihr müsst jetzt leider vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Das wird aber wirklich in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Und was ich allerdings, das will ich gleich schon mal sagen, so als Argument weniger positiv finde, um es ganz klar zu sagen, das wird mit Sicherheit irgendwo auch mal kommen. Ja, jetzt sind ja alles ist teurer geworden und jetzt kommt das auch noch. Nee, es ist genau umgekehrt. Wir liefern die grundlegenden Strukturen der Daseinsvorsorge. Das ist Nummer eins in der Priorität. Und dann kommt das andere noch dazu, was andere verdienen wollen, indem sie ihre Preise erhöhen oder indem sie ihre Produkte eben teurer machen.
Ja. Oder müssen. Man könnte noch viel darüber diskutieren, aber was mich grundlegend daran ankäst, dass wir eigentlich chronisch unterfinanziert werden als Kommunen.
Das ist grundsätzlich das
Problem,
ja.
Das ist, glaube ich, das, warum ich diese Diskussion so unglücklich finde, vielleicht sogar ätzend, weil wir eben mit einem chronischen Unterfinanzierungsproblem arbeiten müssen, wenn man allein sieht, was wir für Pflichtaufgaben haben. Ja. Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen und das kriegen wir so gerade, das müssen wir auch vom Land zugewiesen bekommen, aber wir kriegen nicht wesentlich viel mehr.
Ja, wir können ja mal gucken, ob die neue Landesregierung da wirklich was anders macht. Das wird ja abzuwarten bleiben. Ja. Sind wir erstmal guter Dinge, was das angeht. Aber Tatsache ist, wir sind in der Diskussionslage, sind wir alle auf derselben Seite. Das ist vielleicht das Besondere daran. Also die Gremien, die Verwaltung, ich selbst natürlich und die Bevölkerung, wir sind alle auf derselben Seite und müssen trotzdem miteinander aushandeln, wie wir mit der Situation umgehen, für die wir alle nichts können.
Ja, so ist es. Tagesordnungspunkt 6, Novellierung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2024.
Das ist ein Auftrag, der aus der letzten Sitzung der Gemeindevertretung, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesagt haben, es geht nicht um eine Erhöhung der Hundesteuer, sondern um eine Neufassung der Hundesteuersatzung im Hinblick darauf, dass bestimmte Ausnahmetatbestände, also für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung, neu in die Satzung aufgenommen werden sollen für sogenannte Gebrauchshunde oder Arbeitshunde, die bestimmte Aufgaben erledigen und wenn die da in Ausbildung sind, um diese Aufgaben zu erledigen. Da haben wir jetzt einen Vorschlag erarbeitet, das ist nicht ganz so einfach gewesen, um da auch so verschiedenste Interessen auszugleichen und die werden wir dann vorlegen und dann schauen wir mal, ob wir damit das so ungefähr getroffen haben, was der Auftrag von der Gemeindevertretung war. Wenn nicht, kann man ja immer noch nachbessern.
Ja, dann müssen wir mal uns anschauen, was da drin steht und was da rauskommt.
Also ich kann ja sagen, die zusätzlichen Ausnahme- oder Ermäßigungstatbestände betreffen Jagdgebrauchshunde, betreffen Hilfs- und Assistenzhunde im pädagogischen Bereich, also Schulhunde beispielsweise oder auch Hunde, die regelmäßig in Einrichtungen der Altenhilfe tätig sind. Und Blindenhunde und Blinden Ausbildung, die waren von vornherein schon ausgenommen. Und das ist so eigentlich so der Kern dessen, was wir noch freigestellt haben.
Jetzt lassen Sie mich mal raten. Haben Sie mal in Ihrer Datenbank nachgeschaut, wie viele Hunde das betrifft?
20? Ja, das können wir in dem Sinne ja nicht nachschauen, weil wir nur wissen, wie viele Hunde das sind, aber nicht, was die genau machen. Also
das haben Sie nicht in den Datenbanken drin stehen.
Das wissen wir ja in dem Falle nicht. Ja. Aber das wird nicht die Masse sein. Aber wir haben, auch das ist dann neu in dieser Satzung drin, einen eigenen Paragraphen, der die Hundebestandserhebung regelt, die der Gemeindevorstand dann anordnen und durchführen kann und die Mitwirkungspflichten, die dann seitens der Hundehalterinnen und Hundehalter bestehen, regelt. Das heißt, wir haben da noch ein Instrument, um dann irgendwann auch mal quasi eine Inventur zu machen, ob die Zahl der Hunde, die bei uns gemeldet sind, auch in der Zahl der Hunde entspricht, die bei uns leben.
Aber das machen wir digital mit einem Formular oder sind es gar nicht so viele? Dass man das anschreibt und
Nee, da gehen wir hin.
Hingehen, okay. siehst schon, da kommen Kosten auf uns zu, die nicht in der Hundesteuer liegen, sondern Personalkosten.
Genau, also wir werden jetzt aber auch nicht hier jetzt überall klingeln und so, aber man muss regelmäßig schon mal gucken, ob das dann auch plausibel ist. Und wenn wir jetzt eine Änderung in der Hundesteuersatzung haben und dann vielleicht auch mehr Ausnahmetatbestände gemeldet werden, wird natürlich auch mal geschaut, ob das auch so stimmt.
Okay. Tagesordnungspunkt 7. Aufstellung eines Bebauungsplans Nummer 1.16 Jägerweg sowie Anpassung des Flächennutzungsplans.
Wollen Sie das jetzt alles so weiter?
Vorlesen? Nein, wollte ich nicht. Aber es ist jedenfalls eines dieser üblichen Bebauungsgeschichten, die immer wieder bei der Gemeindevertretung auflaufen. Hat es irgendwas Besonderes damit auf sich, mit dem Jägerweg?
Nein, das ist ja jetzt auch nicht der erste Beschluss zum Thema, sondern auch das ist im Grunde Weiterführung von Beschlüssen, die die Gemeindevertretung bereits gefasst hat. Es geht um ganz drei Baugrundstücke letzten Endes in der Verlängerung des Jägerwegs in Kölbe, die eben jetzt für eine Bebauung, die Rechtsgrundlage für eine Bebauung gegeben werden, weil der Grundstückseigentümer gesagt hat, er möchte dort entsprechend bauen. Und ja, das ist aber jetzt aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und so weiter keine Besonderheiten, sagen, an uns gekommen, die jetzt uns verleiten würden zu sagen, das geht irgendwie nicht oder da muss nachgearbeitet werden. Deshalb jetzt eben der Vorschlag seitens der Verwaltung des Gemeindevorstands, das eben entsprechend zur Abstimmung zu stellen.
Dann kommen wir zu den letzten zwei Tagesordnungspunkten.
Ja, ich hoffe, dass das noch einer wird.
Ja, Tagesordnungspunkt 8 und Tagesordnungspunkt 9. Es scheint ein Thema in der Luft zu liegen, weil man hier sieht, der Top 8 ist ein Antrag der Fraktionen Bürgerliste und CDU, Grundschulsicherung im Ortsteil Bürgeln. Und Top 9 ist ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sicherung des Grundschulstandortes in Bürgeln. Das klingt so nach das Leben des Brian, ne? Die jüdische Volksfront.
Und die Volksfront Judäas. Und dann gab es ja noch die populäre Front, ja. Aber die war ja schon zu alt.
Also hier scheint es ein gemeinsames Anliegen zu sein, sich um den Grundschulstandort in Bürgeln zu kümmern. Was ist denn da los? In der Presse war es ja auch.
Ja, also wir sind ja schon, und wenn ich jetzt wir sage, müsste ich eigentlich korrekterweise sagen, ich in meiner Funktion und teils auch der Gemeindevorstand und die Verwaltung natürlich auch, seit langem mit dem Landkreis in Gesprächen, dass wir für die Grundschule in Bürgeln die Notwendigkeit eines Neubaus sehen und diesen Neubau auch gerne zügig jetzt angegangen hätten. Da haben wir schon einiges erreicht, das muss man auch sagen. Auch das ist so ein Punkt, das ist nach außen nicht allzu spektakulär, aber man muss sehen, wir haben es immerhin geschafft, dass das ganze Vorhaben überhaupt beim Landkreis auf der Agenda steht, dass es jetzt an Punkt 1 steht, dessen, was noch zu tun ist bei den Grundschulen. Der Landkreis arbeitet gerade ein Investitionsprogramm ab, in dem er sich selber bis 26 gebunden hat. Kann man darüber streiten, ne, ob das jetzt so ein sinnvolles Vorgehen ist oder nicht, will ich jetzt nicht bewerten, aber habe ich damit auch schon bewertet, glaube ich. Ist auch egal, auf jeden Fall. Es ist einfach so, dass die Beschulungssituation in Bürgeln halt extrem schwierig ist, weil auch die Zahl der Kinder einfach steigt. Und das liegt daran, dass bei der Bedarfsplanung quasi immer nur der geltende oder der da zur Verfügung stehende Information über den Bestand, den Baubestand zählt. Dann haben wir in Bürgeln aber zwei Neubaugebiete. Und es ist richtig, dass viele Kinder, die in Bürgeln dann jetzt in die Grundschule kommen, nicht in Bürgeln geboren wurden, also nie in der Statistik oder bei uns gemeldet wurden erstmalig, deswegen in der Statistik gar nicht auftauchen, sondern die sind einfach schon da und ziehen dann zu und müssen natürlich trotzdem in die Grundschule gehen. Und dass wir möglicherweise, und ich denke mal, das ist fast auch schon sicher, wenn ich das richtig interpretiere, wieder zwei erste Klassen benötigen, also wie jetzt schon im letzten oder im laufenden Schuljahr, jetzt im neuen Schuljahr wieder zwei erste Klassen. Und dann ist die Grundschule einfach raummäßig völlig überfordert. Also da müssen einfach, wir brauchen Zusatzräume für die Betreuung. Das haben wir schon mit dem Landkreis, denke ich, einigermaßen sinnvoll besprochen und verhandelt. Und dann brauchen wir jetzt eben eine klare Perspektive, wie geht es jetzt weiter. Wir hatten ja schon, und ich hatte schon Vorschläge gemacht, wo ein Neubau theoretisch möglich und vorstellbar wäre. Der Landkreis hatte eigentlich auch schon für sich so einen Favoriten da ermittelt und jetzt warten wir eigentlich darauf, dass endlich mal eine richtige Planung losgeht. Und das ist ja sozusagen das, was jetzt auch feststeht und das ist auch das, was in der Presse stand. Das ist alles nichts Neues im Übrigen, sondern ist jetzt nur das, was schon besprochen war, jetzt sozusagen verbindlich wird. Dass der Landkreis sagt, er macht jetzt das, was er Planungsphase 0 nennt, finde ich eine furchtbare Formulierung. Null, das klingt immer so nach nichts, aber müsste eigentlich sagen, die Grundlagenplanung macht. Und das bedeutet bei einer Schule auch eine pädagogische Planung. Also da wird es ein Verfahren geben mit den Lehrkräften, Betreuungskräften, Eltern und so weiter vor Ort, in denen eben das pädagogische Konzept nochmal klargezogen wird. Ich bin sicher, die Schulleiterin, die Frau Meinisch in Bürgeln, hat das im Grunde auch schon fertig. Das muss nochmal besprochen werden. Wie soll denn die neue Schule aussehen? Also was der Bedarf oder das Bedürfnis des pädagogischen Konzeptes in der jeweiligen Fassung da und in der Schule. Und dann wird entsprechend geplant. Und ich das wird übrigens, dieses Jahr passieren.
Das pädagogische Konzept, ich finde, da sollte man sich nicht so sehr drauf festnageln lassen. Ne? Ja, das wenn man so sieht, die Bildungsmöglichkeiten, also was man dafür braucht an Infrastrukturen, welche Konzepte man heutzutage umsetzt, wir wissen, das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Und wir haben so ein, in der Presse war auch noch ein Bildungsbericht, wie schlecht es so um unsere Schülerinnen und Schüler bestellt ist. Das wird sich auch wieder was ändern, ne? Politisch in der Willensbildung. Also braucht man Konzepte, die offen sind, die Möglichkeiten lassen, umzumodellieren, je nachdem, was man für Anforderungen
hat. Genau, aber genau das ist ja eben in vielen Schulbauten nicht das Konzept gewesen, sondern die Schulen wurden gebaut in Zeiten, in denen es einfach Frontalunterricht gab und die Schülerinnen und Schüler an Einzeltischen sitzen, Punkt. Mhm. Oder vielleicht an Zweiertischen. Jetzt gibt es ganz andere Modelle. Jetzt gibt es irgendwie, dass die Räume geteilt werden in einen Bereich, wo die alle zusammen im Kreis sitzen und dann ansonsten in Einzeltischen und dass die so Lernbüros haben oder was auch immer. Aber das erfordert einfach ein anderes Raumkonzept. Und darum geht's. Und
dieses diese Offenheiten herzustellen.
Genau, die hat ja mehr Flexibilität, dann kann man auch ein anderes Konzept machen. Und was jetzt die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler in Deutschland angeht, was an diesen beliebten und bekannten PISA-Studien mal herauskommt, ja, also das werden wir in der Grundschule Bürgeln vermutlich nicht grundstürzend ändern. Ich denke, das sind an ganz anderen Stellen Veränderungen notwendig. Aber das Entscheidende ist doch, dass die Schule überhaupt von ihren äußeren Rahmenbedingungen her in der Lage ist, diese Veränderungen überhaupt zu machen. Und das ist in Bürgeln derzeit einfach nicht der Fall.
Genau, das meine ich damit. Ne? Also Sie sagen ja, die Frage, es gibt noch vieles an Stellschrauben, wo gedreht werden muss, aber wenigstens die Voraussetzungen müssen gut sein. Ne?
Genau. Ja. Und wir werden dieses Jahr sowohl dieses, also sagen wir mal, dieses Konzept fertig haben, als auch die Planung. Da bin ich mir, also da vertraue ich jetzt dem Landkreis mal so weit, das war eine klare Zusage und die werde ich dann noch einfordern.
Darf ich noch eine Frage stellen, warum ist der Kreis so langsam? Weil das Thema ist, im RIM lässt sich das, also im Ratsinformationssystem lässt sich das bis auf 2019 rückverfolgen.
Das Thema ist noch viel älter. Die Container stehen ja schon seit 30 Jahren.
Stimmt, das ist außerhalb des Zeitraums, glaube ich, vom RIM.
Genau. Wobei halt die Situation nie so drängend war, wie sie jetzt tatsächlich wird und schon ist. Das muss man schon sagen. Das hat auch was mit dem Ganztag zu tun und mit der Betreuungssituation. Mhm. Warum ist der Landkreis so langsam? Ich meine, das ist halt die Frage, ist er dann eben langsam oder ist einfach sozusagen die, ich würde halt sagen, in dem Moment, in dem ich mich binde mit einem Investitionsprogramm, das auf 5 Jahre angelegt ist und das ja alles festzurrt, nehme ich mir natürlich auch die Flexibilität. Und es war ja ursprünglich mal gedacht, dass man in Bürgeln das Raumproblem durch eine Aufstockung der vorhandenen Gebäude löst. Mhm. Und dann hat ja die Untersuchung in 2020 ergeben, die Gebäude sind statisch überhaupt nicht in der Lage, noch ein Grundstockwerk zu tragen. Und damit war das vom Tisch. Jetzt habe ich eben das Problem, dass ich jetzt genau dann die Flexibilität nicht habe, die ich eigentlich bräuchte. Und können mir aber glauben, oder auch alle, die zuhören, die können gerne, hoffe ich auch, dass sie das glauben, wir nerven den Landkreis unglaublich damit. Und es ist jetzt wirklich Bewegung drin. Wie gesagt, das mag nicht allzu spektakulär aussehen, aber das ist schon ziemlich viel. Also, dass wir im Grunde jetzt mit Ablauf des Jahres einen klaren Plan kriegen, was jetzt da passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es auch noch hinkriegen, dass vor 27 baulich was passiert.
Okay, Herr Ried. Dann sind wir durch, ne, mit unserer Tagesordnung. Dann
sind wir durch.
Es gibt Sie wirken zum ersten Mal ein wenig erschöpft. Das liegt da dran, wir sind schon fast auf 45 Minuten hier.
Ach ne, das erschöpft mich nicht. Ich bin eher, ich habe eher gerade nochmal Energie getankt, weil ich möchte jetzt eigentlich sofort im Landkreis anrufen und nochmal ein paar Sachen sagen. Ist egal.
Ach, dann lassen wir mal das Mikro an. Ja, aber ich glaube, unsere heutige Episode ist zwar ein bisschen länger als gewöhnlich, aber ich glaube, wer Lust hat, jetzt mal zu den Sitzungen zu kommen, der hat jetzt einen super Einstieg dafür gekriegt mit vielen Infos und Hintergrundinfos aus der vergangenen Zeit, also aus 2023, mit einem Ausblick, was so strukturell uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird.
Genau.
Machen Sie es gut, Herr Ried.
Tschüss, Herr Herzberg.
Bis zur Sitzung. Ciao, ciao.
Tschüss.